Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwatin wa atayna. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber, ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Yeah. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 23. September 2022, gleich dem 1. Mehr 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islam und Menschenrechte«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi gegen jegliche Veränderung in politischer Geografie der Region. Irans Außenminister trifft sich mit seiner norwegischen Amtskollegin. Irans Chefunterhändler trifft sich mit Vertretern der Niederlande und der EU. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi gegen jegliche Veränderung in politischer Geografie der Region. Teheran legt laut dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran großen Wert darauf, jegliche Veränderungen in der politischen Geografie der Region zu verhindern. Sayyid Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran, erklärte am Donnerstagabend Ortszeit, am vierten Tag seines Aufenthalts New York bei einem Treffen mit dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinyan, die Islamische Republik Iran unterstreicht den Schutz der bilateralen und internationalen Grenzen sowie die Achtung der Souveränität der Länder und die Verhinderung jeglicher Veränderungen in der politischen Geografie der Region. Laut dem Präsidenten der Islamischen Republik ließen sich Probleme zwischen der Republik Aserbaidschan und Armenien in Verhandlungen und Dialog lösen und er fügte hinzu, wie wir auf dem SOZ-Gipfel, Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, betont haben, kann die Region keinen neuen Krieg dulden. Der iranische Präsident bezeichnete ferner die gemeinsamen Grenzen des Iran und Armeniens als historische Grenzen und sagte, die Notwendigkeit, die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern, besteht darin, diese wichtigen und strategischen Grenzen zu schützen. Bei diesem Treffen sagte der armenische Premierminister auch, dass wir alle unsere Länder und Gebiete schützen und uns gegen jede Verschwörung stellen, die darauf abzielt, Iran und Armenien voneinander zu trennen. Paschinyan lobte dabei auch die klaren und unmissverständlichen Positionen Irans hinsichtlich der Wahrung der territorialen Integrität Armeniens. Irans Außenminister trifft sich mit seiner norwegischen Amtskollegin. Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdollahian, ist am Donnerstag mit seiner norwegischen Amtskollegin Anniken Huitfeldt zu Gesprächen über diverse Themen zusammengekommen. Das Treffen, das am Rande der UNO-Vollversammlung in New York stattfand, tauschte Amir Abdollahian, Irans Außenminister, mit Huitfeldt, Norwegens Außenministerin, Meinungen über die neuesten Entwicklungen in den bilateralen, regionalen und internationalen Beziehungen aus. Bei diesem Treffen äußerte Amir Abdollahian die Bereitschaft der Islamischen Republik Iran, die Kontakte zu Norwegen zu verstärken, einen klaren Weg zur Vertiefung und Erweiterung der Zusammenarbeit aufzuzeigen sowie die bestehenden und vielfältigen Kapazitäten beider Länder zu nutzen. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran schilderte dann Teherans Standpunkt zu den Gesprächen über die Aufhebung der Sanktionen und sagte, eine Einigung ist immer noch möglich, wenn die Vereinigten Staaten den nötigen Willen aufbringen. Amir Abdullahian fügte hinzu, die internationale Atomenergiebehörde IAEA sollte auf der Grundlage ihrer technischen Pflichten und Verantwortlichkeiten handeln und sich vom politischen und dualen Ansatz bezüglich des friedlichen Nuklearprogramms distanzieren. Bei diesem Treffen ging die norwegische Außenministerin Huitfeldt auf die Themen in den bilateralen Beziehungen ein, hob die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den beiden hervor und bekundete das Interesse ihres Landes an einer schnelleren Lösung des Atomstreits sowie an einem Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Teheran und Oslo. Irans Chefunterhändler trifft sich mit Vertretern der Niederlande und der EU. Chefunterhändler der Islamischen Republik Iran bei den Wiener Atomgesprächen ist zu getrennten Gesprächen mit Vertretern der Niederlande und der Europäischen Union, EU, zusammengekommen. Bei diesen Gesprächen, die am Donnerstag am Rande der 77. Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York stattfanden, bekräftigte Ali Boredikhani, Irans Chefunterhändler, erneut Teherans ernsthafte Entschlossenheit, nachhaltige Verpflichtungen aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA einzuhalten. Im Gespräch mit Enrique Mora, Stabschef von Joseph Borrell, hoher Vertreter für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, bezog Boredikhani Stellung zum aktuellen Stand der Wiener Atomgespräche und erklärte, wenn eine nachhaltige Einigung im Atomstreit angestrebt werde, dann müsse die Aufhebung der Sanktionen in der Weise gewährleistet sein, dass sie in Zukunft nicht erneut als Druckmittel gegen Iran eingesetzt werden könnten. Die Gespräche zur Aufhebung der repressiven Sanktionen gegen Iran sind in eine entscheidende Phase eingetreten, deren erfolgreicher Abschluss von politischen Entscheidungen der westlichen Seite, insbesondere der USA, die gegen den JCPOA verstoßen haben, abhängt. Boredikhani traf sich auch mit den Verantwortlichen des Außenministeriums von Katar und der Schweiz und erklärte, die klare Logik des Iran ist die Notwendigkeit, dass die westliche Seite nachhaltige Verpflichtungen im Verhandlungsprozess präsentiert und sie selbst auch einhält. Präsident der Islamischen Republik Iran traf am Montag an der Spitze einer politischen Delegation, einschließlich des Außenministers Hossein Amir Abdullahian und des Chefunterhändlers Ali Boredikhani in New York ein. Putin und Bin Salman erörtern wirtschaftliche Zusammenarbeit und Öl. Der russische Staatschef Wladimir Putin und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman haben am Donnerstagabend ein Telefongespräch über wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Ölmarkt geführt. Der Webseite des russischen Fernsehsenders Russia Al-Yaum teilte der Kreml dazu in einer Erklärung mit, das Telefonat sei am 23. September anlässlich des 90. Jahrestages der Gründung des Königreichs Saudi-Arabien geführt worden. Russland teilte mit, dass beide Seiten die Zusammenarbeit im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit SOZ und die auf der Samarkand-Konferenz abgegebene Erklärung erörtert hätten. Bei ihrem jüngsten Treffen in Samarkand wählten die SOZ-Staatsoberhäupter Usbekistan, Saudi-Arabien und Ägypten als Gesprächspartner. Der Kreml fügte hinzu, in Bezug auf die zunehmende Rolle der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in internationalen Angelegenheiten hat Bin Salman die Bereitschaft seines Landes angekündigt, aktiv und effektiv an dieser Organisation mitzuwirken. In dieser Erklärung heißt es, beide Seiten hätten auch eine Koordinierung für die Stabilität der Ölpreise erörtert und ihre Entschlossenheit erklärt, sich weiterhin an die getroffenen Vereinbarungen zu halten. Beide Seiten drückten auch ihre Zufriedenheit mit der Übergabe der Ausländer aus, die in der Donbass-Region gefangen genommen und durch die Vermittlung des saudischen Kronprinzen an die Regierung in Riad übergeben wurden. In der Erklärung heißt es, Bin Salman habe Putin mitgeteilt, dass er auf höchster Ebene an der Konferenz Russische Energiewoche teilnehmen werde, die vom 12. bis 14. Oktober in Moskau stattfinden soll. Am Ende dieser Erklärung wird festgestellt, dass sich die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Seiten mit hoher Geschwindigkeit entwickeln, der Handelsaustausch zugenommen hat und die Zusammenarbeit in allen Bereichen zwischen Moskau und Riad gewachsen ist. Beide Seiten sprachen sich auch für die Fortsetzung der bilateralen Beziehungen aus. Bin Salman hatte vor wenigen Stunden in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky seine Bereitschaft zur Vermittlung zwischen Kiew und Moskau bekundet. Treffen von Außenministern der USA und Chinas. Außenminister der USA und der Volksrepublik China, Antony Blinken und Wang Yi, kommen heute in New York am Rande der UNO-Vollversammlung zusammen. Das US-Außenministerium gab bekannt, dass Außenminister Antony Blinken plant, sich am Rande der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi zu treffen. Zu dem Treffen machte das US-Außenministerium keine Angaben, aber dies ist das erste Treffen zwischen den Spitzenpolitikern der beiden Länder nach der Eskalation der Spannungen in der Taiwanstraße. Der Taiwan-Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Anfang August hat zu zunehmenden Spannungen zwischen Peking und Washington geführt. Aus Protest gegen den Besuch hat China den US-Botschafter in Peking, Nicholas Burns, einbestellt. Nach Angaben chinesischer Staatsmedien protestierte der chinesische Vizeaußenminister Xi Feng bei dem Treffen mit Burns aufs Schärfste gegen die Reise der US-Spitzenpolitikerin. Die Regierung in Washington müsse jetzt praktische Maßnahmen ergreifen, um die negativen Auswirkungen von Pelosis Besuch in Taiwan rückgängig zu machen, forderte Xi Feng. Peking hatte die Demokratin im Vorfeld bereits davor gewarnt, den Inselstaat als Halt in ihre Asienreise aufzunehmen. Wenige Tage davor hatte Chinas Staatschef Xi Jinping in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden davor gewarnt, mit dem Feuer zu spielen. China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums, aber westliche Länder und die Vereinigten Staaten haben ihre Aktivitäten in Taiwan in den letzten Monaten verstärkt, was auf massive Proteste in China gestoßen ist. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 20 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 24 Grad, Shiraz 25 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Deutschland und Europa stehen jetzt unmittelbar vor Wirtschafts- und Finanzcrash sowie einem großen Krieg, der sich nicht auf Europa begrenzen lassen wird. Christoph Hörsel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, warnt in unserem Gespräch vor der Marionettenpolitik aus Kiew und Berlin. Heute hören Sie den fünften und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Herr Hörsel, es gibt seitens der Ukraine auch Gegenvorwürfe gegen Russland. Ja. Sollen in einigen Städten und Gebieten, die befreit worden sind, sollen Massengräber entdeckt worden sein. Wie lässt sich das nachprüfen?
Das finde ich sehr spannend, was da passiert. Ich wäre darauf auch zu sprechen gekommen. Denn im Prinzip ist es ja so, in diesen Regionen, die nun mit russischen Truppen besetzt sind oder besetzt waren, leben ja Russen sozusagen. Menschen, die Russisch sprechen, nicht Ukrainisch. Menschen, die eben diesem Moskauer Ritus des orthodoxen Glaubens angehören. Menschen, die eine vieljährige, also 8-9-jährige Unterdrückungsgeschichte hinter sich haben durch Kiew und Bedrückung, so muss man das ja sehen, beides und ständiges Geschieße und Verlust von Verwandten und ja, zerbombte Häuser, Privathäuser meine ich jetzt, das ist ja diese schreckliche Krieg gegen eine Zivilbevölkerung eigentlich. Und nun findet man also Massengräber und ich bin mir nicht ganz klar, ob man wirklich auf die allgemeine Unbildung im Westen, was das tatsächliche Geschehen in der Ukraine durch eben unsere Kartellmedien, ob man davon ausgeht, dass das alles geschluckt werden kann. Wenn da Massengräber gefunden werden, sind es garantiert nicht Russen, die das angerichtet haben. Die töten ja nicht ihre eigenen Verwandten. Es ist auch vollkommen klar, dass seit dem zweiten Maidan-Putsch in der Ukraine, in Kiew, ja schon eine Bevölkerungstrennung passiert hat. Das heißt, viele, die eben mit den Russen nichts zu tun haben wollten, sind dann auch aus dem Donbass weggegangen. In den Jahren zuvor schon, während der kriegerischen Auseinandersetzungen schon, da hat sich etwas getrennt. So, dann bleibt also eine pro-russische, russische Bevölkerung, so muss man das eben sagen, auf ukrainischem Boden übrig. So, wer soll denn die wohl bitte in ein Massengrab geschaufelt haben? Wir hatten ja in der Vergangenheit Massengräber. Da hat man dann zum Beispiel eben im Donbass 300, wie soll man sagen, ausgeweidete Frauen gefunden. Da wurde also Organhandel massenhaft betrieben und dafür wurden Menschen umgebracht. Sowas ist nicht wirklich die Moskauer Handschrift, kann ich nur sagen. Und wenn hier Massengräber gefunden werden, fände ich das toll. Mein Eindruck ist, dass, wie soll man sagen, Kiew seine eigenen Massengräber entdeckt hat und die jetzt Russland in die Schuhe schiebt. Das erinnert mich sehr an diesen Vorfall bei Butscha und in der Stadt Kramatorsk. Das sind Dinge, da stehen mir die Haare zu Berge. Oder wie hieß dieses Gefangenenlager, wo dann plötzlich Kiew behauptet hat, nach einem Angriff, nach einem Artillerie- und Raketenangriff auf das Lager, das hätten ja die Russen gemacht, als ob die Russen sozusagen ihre eigenen Gefangenen auf diese Weise summarisch ermorden wollten. Nicht? Da waren mit einem Schlag 50 tot und 150 verletzt. Eine furchtbare Geschichte. Und dann ist der in Petersburg und Moskau lebende deutsche Journalist dahin gefahren, Thomas Röper, und hat ganz sachlich festgestellt, dass die Decke dieses Lagers da von außen eingedrückt war, sodass eine im Innern vorgenommene Explosion, da würde sich ja sozusagen das Dach nach außen biegen, ja, hat da eben nicht stattgefunden. Das sind so ganz einfache Dinge, die man dann da beobachten kann, wenn man die Gelegenheit hat, vor Ort zu gehen. Das hat er wahrgenommen. Und das sind diese seltsamen Beschuldigungen, die da hin und her laufen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Russen ja keine Heiligen sind. Ja? Auch das muss man sagen, weder die russischen Soldaten noch die Soldaten der abtrünnigen Republiken. Aber wir können davon ausgehen, dass sie eher nicht ihre eigenen Leute und ihre eigenen Gefangenen massenhaft umbringen. Das wäre ausgesprochen dumm und schädlich. Und davon muss man nicht ausgehen. Das ist eindeutig. Sodass die großen Ereignisse, die man dann Moskau vorwirft, als Terrorangriff, eben wie gesagt, Butscha, Kramatorsk, der Angriff auf den Bahnhof dort, das sind eher Ereignisse der westlichen Propaganda. Im Kleinen können durchaus Menschenrechtsverletzungen vorkommen. Allerdings natürlich hat Russland nun sehr viel Mühe, Zeit und Geld darauf verwendet, mit gefangenen ukrainischen Soldaten zum Beispiel ziemlich gut umzugehen. Während Kiew Gräueltaten erzählt, nach dem Motto, die schneiden euch alle Gliedmaßen ab, ja, und solche Dinge, sodass man also wirklich haarsträubende Erzählungen bekommt bei der Gefangennahme ukrainischer Soldaten. Die, wie soll man sagen, schließen da mit ihrem Leben ab, weil sie jetzt in die Hände von Schlechtern gefallen seien. Und dann sind sie bass erstaunt, wenn sie sehen, dass schwer blutende Kameraden von russischen Soldaten weggetragen werden zum Verbandsplatz und zur ärztlichen Versorgung und dass sie selbst am Leben gelassen werden, werden abtransportiert in Sicherheit und in eben so ein Gefangenenlager. Und dann gibt es auch gewaltige Geschichten, was in diesen sogenannten Filtrationslagern passiert. Das sind eben Lager, in denen die Russen untersuchen, wen haben wir denn hier? Denn wir haben ja wirklich unglaubliche, also schockierende Videos und Stellungnahmen, insbesondere eigentlich, muss ich sagen, von Nazis, aber auch von Leuten, da war so ein, ich weiß gar nicht, woher der kam, der sah asiatisch aus, das habe ich vergessen, ob das ein Aseri war, kurz und grün, da war also ein asiatisch aussehender, dunkelhäutiger Soldat, der hat also den Bewohnern der rückeroberten Gebiete im Donbass die Hölle versprochen, ja. Und der sieht so aus, als hätte der da auch schon selber mitgemacht an dieser Hölle und Hand angelegt und Menschen ermordet. Und diese Videos haben wir, oder es gab diese Initiativen, dass also bei den Handys gefundener, also bei den gefundenen Handys von gefallenen russischen Soldaten rausbekommen wurde, so, wer ist denn da die Ehefrau und die Mutter und sowas, dann wurden die angerufen und beschimpft und guck mal, wir haben deinen Sohn, deinen Mann in Stücke gerissen und so etwas. Solche Familienbeschimpfungen gab es und da haben sich Soldaten dabei filmen lassen. Und dann sind die Russen, das, so sind die. Die sind in diesen Dingen etwas unangenehm, sozusagen, oder sehr scharf. Wenn so etwas passiert, dann verfolgen die solche Leute, sodass ich also ab und zu von der russischen Seite Gefallenenmeldungen bekomme, nach dem Motto: Ja, dieser hatte also hier die russischen Familien angerufen und schaut mal, da ist seine Leiche. Oder jetzt gerade vor ein paar Tagen auch eine Aktivistin, die also Familien in Russland beschimpft hatte und wo es so eine Freudenmeldung gab, jetzt ist sie tot und dann konnte man die Leiche sehen. Das sind Dinge, die dann die russische Seite macht. Dieser Krieg ist wahnsinnig brutal und ich möchte eigentlich an eine Aussage des wirklich begnadeten Analysten Scott Ritter, des ehemaligen Marine Corps Geheimdienstmannes, erinnern vor ein paar Tagen, der etwas ganz Gutes gesagt hat. Der hat gesagt: Es ist ganz wichtig, dass wir aufhören, zu glauben oder zu sagen, eine Seite bestehe aus Feiglingen. Nein, sagt er, dieser Krieg ist wahnsinnig brutal und es gibt eine ungeheuerlich hohe Tapferkeit auf beiden Seiten. Und das sehe ich ganz genauso. Das ist erstaunlich. Wir haben das auch schon mal besprochen. Da hatte ich diese vielen Videos gesehen von Truppen, die aufgemuckt haben und haben gesagt, wo sind denn unsere Offiziere, wo sind unsere Waffen? Und dann habe ich gesagt, normalerweise sind die Videos sozusagen das Vorspiel für den Zusammenbruch einer Truppe, nicht so in der Ukraine. Das heißt, da müssen unglaubliche Willenskräfte am Werk sein, auch politische Kräfte natürlich, auch Unterdrückungskräfte, Bedrohungskräfte, klar, aber insgesamt ist, wie soll man sagen, das Festhalten der Front durch Kiewer Soldaten war in einer schlechten Lage doch ein Zeichen von Tapferkeit, ganz eindeutig. Und auch von Können. Man kann eben nicht sagen, die eine Seite ist ganz toll und die andere ist ganz blöd und schwach und feig und so etwas. Geht gar nicht. Da wird so ernsthaft gekämpft, dass mir die Haare zu Berge stehen. Ich habe ja nun einiges in meinem Leben erlebt, wie man so hart miteinander umgehen kann, als unter Verwandten. Und das ist für mich das schwere Thema in dieser Situation, dass ich sage, hier hat Washington eine sozusagen finale Schuld auf sich geladen, nicht? Dass Washington das restlos pleite ist, dem Venezuela gerade eine Rechnung aufgemacht hat, dass die Sanktionsschäden durch die USA pro Jahr 30 Milliarden Dollar betragen. Und da habe ich mal durchgerechnet, das sind ja seit 2014 passiert, dass 8 Jahre, mehr als 8 Jahre solcher Sanktionen macht also etwa eine Viertelmilliarde plus Zinsen und Zinseszinsen. Und jetzt denken wir mal an den Iran, ja, was also in über 40 Jahren gnadenloser Sanktionspolitik dem Iran alles verloren gegangen ist. Wenn man das in irgendeiner Form, das sind natürlich auch illegale, wie soll man sagen, Sanktionen stark dabei, zusammenrechnen würde aus der ganzen Welt, die ganzen Regime-Changes, Unterdrückungsmaßnahmen, Morde, was auch immer, dann ist Amerika doch finanziell eine Nummer unter Null. Dann gibt es Amerika nicht mehr, wenn die ihre Schulden zahlen müssten. Das sind einfach mal so Hintergründe. Und hier nun also dieses ungeheuerliche Verbrechen eines zielstrebigen Kriegsaufbaus sozusagen in der Ukraine und einen hochkorrupten Regierungschef, Präsidenten Zelensky da installiert, der im Prinzip jeden Tag dafür sorgt, dass das weitergeht, war aber für das Gegenteil gewählt. Die Menschen hatten den in gewaltigen Ergebnissen für ihn unterstützt, weil er versprochen hatte, all diese Konflikte friedlich zu lösen und die Ukraine wieder friedlich zu einen und die Missstände abzuschaffen und das eben alles auf der Grundlage dieser 23 Fernsehserienteile Diener des Volkes, ja. So dass wir ja schon, oder ich im Interview gesagt hatte, Diener des amerikanischen Deep State wäre vielleicht die korrektere Bezeichnung gewesen. Das ist die Lage, die ist vollkommen schlimm und unlösbar auch. Sie haben ja eingangs vollkommen zu Recht beklagt, wie kann das denn sein, dass die einfach nicht an den Tisch finden, nun, weil der eine Präsident dafür bezahlt ist, dass er das nicht tut. Und der andere muss seine Leute schützen und die Kriegsgreuel zeigen, dass er gut daran tat, so gehandelt zu haben. Und ich weiß jetzt, dass eben ein Referendum auch geplant ist in den besetzten Gebieten. Das wird jetzt ein bisschen durch die Schießerei, kommt das möglicherweise in Schwierigkeiten, aber das wird abgehalten werden. Und da werden die Menschen in gewaltigen Massen, wie damals auf der Krim, natürlich, weil es die Natur dieser Menschen ist, für Russland stimmen. Und dann hat Russland sich eben vergrößert. Und das ist die Lage, vor der wir jetzt stehen. Das ist nicht mehr lösbar, während der Westen praktisch die Kiewer Führung gezwungen hat, darauf zu beharren, dass auf jeden Fall Krim und der ganze Donbass und alles zurückkommen. Das ist ja dieses berühmte Dekret vom 24. März 2021, das Dekret Nummer 117 von Selenskyj. Ich weiß nicht, ob ich das in unseren Gesprächen schon angesprochen habe. Ich denke schon, ja. Da hat er eben die Rückeroberung von Krim und Donbass befohlen, halt 11 Monate, bevor dann der Krieg losging. Und das ist halt ein ganz klares Zeichen auch, dass an dieser Stelle ein aggressiver Wille seitens Washington vorgelegen hat. Selenskyj ist ja eine 100,0% CIA geführt und abhängig von Washington, der kann nichts alleine tun. Und daraufhin hat Putin dann 100.000 Mann zusammengezogen, in der Nähe, auch weit genug weg, kann man ja nur sagen, auch das hatten wir besprochen, 80 und 100 Kilometer weg, der Donbass-Grenzen. Während eben 125.000 Mann, die Hälfte der stehenden Kiewer Armee, sich im Halbkreis im Donbass aufstellten, befehlsgemäß. Und das Geschieße ging eben los dann Mitte Februar bis eben am 24. die Gegenoperation begann, weil das Geschieße nicht weniger wurde. Das hat sich also Putin genau 10 Tage angeguckt, so ungefähr. In erheblichen Zahlen, nicht 1.400 Feuerüberfälle am Tag und so. Dann hat die eine OSZE gezählt, das sind ganz offizielle Zahlen, bis zu, aber meistens über 1.000 in diesen Tagen, mit schweren Waffen gegen das Minsk-II-Abkommen und so weiter. Das sind alles ganz klare Fakten, da hilft nichts. Und jetzt sehen wir das, und das wird sozusagen für beide Seiten ein Quagmire. Ja, da kommt man aus dieser üblen Situation nicht mehr heraus. Europa hängt sozusagen an Washingtons Kriegführung der Ukraine dran. Wir ruinieren gerade unsere Wirtschaft dabei. Das ist die Lage. Wir sind dazu gezwungen, weil wir das billige russische Gas zwar bezahlen zu diesen billigen Preisen, aber diese Gasmengen nicht nutzen dürfen. Wir müssen das gleiche russische Gas dann 7 bis 10 Mal teurer auf dem Spotmarkt kaufen. Und das ruiniert die deutsche Wirtschaft. Und hier sind hinter den Kulissen, da bin ich auch tief involviert, sind gewaltige Dinge im Gange, um Deutschland wirtschaftlich noch zu retten. Wir werden einen Wirtschafts- und Finanzzusammenbruch des Landes erleben. Wir werden Hunger bekommen, wenn diese Politik weitergeht. Und tatsächlich seit einigen Tagen offizielle Rechnung der Berliner Polizei und eines Beratungsunternehmens, Comre, die für den Main-Taunus-Kreis oder so ähnlich untersucht haben, wie geht es eigentlich einem eher ländlich geprägten Bezirk, wenn diese eine Politik der, wie soll man sagen, hochverteuerten Energie so weitergeht, und die Zahlen sind verheerend. Die Polizei in Berlin rechnet, dass es offiziell mit Blutvergießen in den Straßen, mit massenhafter Unruhe und dem vollkommenen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Und eine Comre hat das durchgerechnet, 300 Millionen Schaden nur in diesem kleinen Kreis und 100 Tote und was auch immer man da alles sich ausrechnet. Ganz furchtbare Geschichten. Unter dieser Bedrohung leben wir, und deswegen erwarten wir in Deutschland in den nächsten Tagen praktisch eine Militärdiktatur. Wir erwarten die Ausrufung des Notstandes und weitgehende, Rechte für die, soll ich jetzt Sicherheitskräfte sagen oder soll ich Unsicherheitskräfte sagen? Jedenfalls diese Kräfte, und dass wir alle bürgerlichen Freiheiten ausgesetzt bekommen, die ja schon durch Corona stark beschädigt sind. Das ist das, was in den nächsten 10, 14 Tagen hier über die Bühne gehen soll. Der CDU-Oppositionschef im Bundestag, Friedrich Merz, hat ja von dem 24. September gesprochen als einem Tag, an den wir uns alle erinnern würden. Eine vollkommen kryptische Drohung. Vollkommen schräg, dass so etwas im Westen in einer Demokratie passiert. Jetzt habe ich hier einen Monolog gehalten, ich bitte um Entschuldigung, aber wie soll man sagen, dies ist unser Gespräch im Anblick des deutschen Zusammenbruchs. Ohne dass uns jemand angegriffen hätte.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran. Im Namen Gottes, wir werden Ihnen, verehrte Zuhörer, die Provinz Nord-Khorasan, den grünen Juwel im Nordosten Irans, vorstellen. Die Provinz Nord-Khorasan entstand 2004 durch Aufteilung der Provinz Khorasan. Sie ist 28.000 Quadratkilometer groß und umfasst 8 Großräume mit Bujnord als Zentrum. Im Norden grenzt die Provinz an Turkmenistan, im Osten und Süden liegt die Provinz Khorasan-Razavi, im Südwesten Semnan und im Westen Golestan. So besitzt die Provinz eine gemeinsame Geschichte mit den Provinzen Khorasan-Razavi und Süd. Die gemeinsame Geschichte geht auf die mittlere Steinzeit in den Regionen Jarjarm und den Ansiedlungsorten der Parther zurück. Unter den Achämeniden zählte Khorasan zu den Satrapen. Die Assekiden haben dort wichtige Städte aufgestellt. Im Laufe der Geschichte sind verschiedene Völker und Gruppen wie die Mongolen und die Türken, die selbst aus Usbeken, Turkmenen und Tataren bestanden, diese Region durchlaufen. Khorasan Nord wurde bei den Sassaniden von einem Espahbod, einem Statthalter, regiert, den man Portguzban nannte. Er befehligte 4 Grenzschütze an 4 Teilen von Khorasan. 31 im Mondkalender drangen die Araber in Khorasan ein, danach bekehrten sich die Einwohner zum Islam. Khorasan stand bis 205 im Mondkalender unter Herrschaft der Bani Abbas-Sippe. In der islamischen Ära wurde Khorasan in 4 Regionen aufgeteilt, die nach ihren großen Städten Neishabur, Marv, Herat und Balch benannt waren. Im Mondkalender erreichte die Region durch die Taherian-Familie ihre Unabhängigkeit. Es folgten die Samanian, die Ghaznavian und Khwarazmshahian. Im 7. Jahrhundert im Mondkalender wurde die Provinz schließlich von den Mongolen erobert und von den Ilkhanen regiert. Die Katscharen haben sich 1273 im Mondkalender auf Druck der Engländer im Pariser Abkommen verpflichtet, sich nicht in interne Angelegenheiten Afghanistans einzumischen. In dieser Zeit wurde Khorasan in Ost und West aufgeteilt. Der östliche Teil in Afghanistan wurde von England und der westlichen von Iran kontrolliert. Nord-Khorasan ist ein gebirgiges Land mit ertragreichem Weidenland. Es liegt im Durchschnitt 1326 Meter über dem Meeresspiegel. Die Provinz ist umgeben von den Gebirgsketten Kopedar im Norden und Aladar und Shah Jahan im Süden. Der höchste Punkt ist der Gipfel des Shah Jahan auf dem Aladar-Gebirge mit 3051 Meter. Der niedrigste Punkt ist das Dorf Tazeyab am Atrak-Fluss, der 400 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Das Klima ist aufgrund der Berge, Wälder, Weiten und der reichen Wasserressourcen sehr abwechslungsreich und über die Provinz verteilt verschieden. In den höheren Regionen von Aladar und Kopedar herrscht ein kaltes Gebirgsklima. In Mane, Samalran und Süden der Provinz ist das Klima gemäßigt, es herrscht ein Halbwüsten- und Halbgebirgsklima. Der Fluss Atraik ist der einzige ständige Fluss in der Provinz. Zahlreiche Quellen und die Ausläufer des Atraik sowie die vier großen Staudämme Esfaroyen, Shirvan, Mone und Salmaran liefern das nötige Trinkwasser der Provinz. Die geografische Lage und die klimatischen Bedingungen haben eine günstige Grundlage für Landwirtschaft und Viehhaltung geschaffen. Der Atraik, die Quellen und die reichen Wasserressourcen helfen dieser Grundlage. Landwirtschaft ist die hauptsächliche Wirtschaftsaktivität der Provinz, die sowohl traditionell als auch halbindustriell betrieben wird. Baumwolle, Weizen, Gersten, Hülsenfrüchte, Gemüse, Industriepflanzen und Viehfutter sind die wichtigsten Produkte. Die wichtigsten Obstsorten sind Pflaumen, Kirschen, Sauerkirschen, Weintrauben und Äpfel. Auch die Viehhaltung ist sehr verbreitet. Das Vieh wird entweder in den Stallungen gehalten, auf Wanderwegen mitgeführt. Im Kerai und Seide sind zwei weitere Felder, die in der Provinz betrieben werden. Auch Industrie ist in der Provinz vorhanden. Ein Petrochemiewerk, Zementfabrik und Plastikwerke, das Stahlwerk Esfaroyen, das Aluminiumwerk Jorjarm, Stromkraftwerk, Zuckerfabrik und Textilfabrik Shirvan, zahlreiche Baumwollfabriken, Nahrungsmittel, Landwirtschafts-, Baufirmen etc. spielen eine große Rolle in Nord-Khorasan. Das Kunsthandwerk ist ebenfalls beliebt. Teppich, Kelim und Jorjim sind Produkte dieser Branche. Völkervielfalt und die Kultureigenschaften sind die wichtigsten Merkmale der Provinz. Die Region war früher der Knotenpunkt zwischen Ost nach West. Die Seidenstraße verlief im Süden der Provinz. Über diese Straße gelangten viele Völker in die Region. Heute wird demnach in verschiedenen Sprachen und Dialekten gesprochen. Die Einwohner sind meistens Kurmansch-Kurden, Türken, Turkmenen, Belutschen und Perser, die auch Tot genannt werden. Der persische Dialekt der Einheimischen wird Toti genannt. Bei Schah Ismail und Schah Abbas Safavi wanderten türkischstämmige Grelis und Kurmansch-Kurden in die Region, sodass hier diese Sprachen Fuß fassten. So ist es, dass Nord-Khorasan trotz ihrer relativ kleinen Flächen eine natürliche und kulturelle Vielfalt aufweisen kann. Das Handwerk wird von den Kurden, Türken, Turkmenen, Tats und der Belutsch-Minderheit betrieben, so ist auch hier eine große Vielfalt und hohe Feinheit zu bewundern. Das Handwerk ist das wichtigste Souvenir der Provinz. Das reiche Weidenland und die Viehhaltung ermöglichen einen reichen und billigen Zugang zu Rohstoffen für das Handwerk, darunter Wolle, Fäden, Tierhaut und so weiter. Die abstrakten Muster der Künstler wurzeln in ihren Überzeugungen und Glauben. Die Muster sind inspiriert von der Natur und dem Alltag. Sie haben eine symbolische Funktion übernommen und zeigen sich in Kelims, den kurdischen Esstüchern, Teppichen, Brücken und turkmenischen Lehnkissen. Die kurdische Tracht, traditionelle Stoffe und traditioneller Schmuck zählen auch zum Handwerk aus der Provinz. Ein weiteres Handwerk ist das Çoruk-Duzi. Es handelt sich um die Anfertigung von Schuhen und Fußbekleidung aus Leder und meistens in Rot. Nachdem das Schuhwerk angezogen wurde, zieht man es mit einem dicken und langen Band um den Unterschenkel fest. Pelas, ein weiteres Handwerkprodukt der Provinz, ist ein Kelim, der zum Anlehnen gedacht ist. Es hält Feuchtigkeit, Kälte oder Wärme des Bodens ab und wird daher auch häufig in den Zelten der Nomaden, die auf feuchtem Weideboden übernachten, verwendet. Pelas ist in anderen Landesteilen ebenfalls anzutreffen. Die Süßigkeit Şeker Panir, etwa Käsezucker, ist ein Mitbringsel aus Bujnur, das sehr großen Zuspruch findet. Dem werden verschiedene Geschmäcker wie Pistazien, Nüsse, Apfelsinen oder anderes beigegeben. Molkereiprodukte und Trockenfrüchte werden aus Faruj, Shirvan, Mone, Salmagan, Bujnur, Jorjam und Germe als Souvenir mitgenommen. Wir müssen Sie nun verlassen. Bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Heute werden wir, liebe Hörerfreunde, die Rechte der muslimischen Glaubensbrüder und Schwestern behandeln. Ein gesunder Mensch besitzt einen starken sozialen Geist. Er zieht sich nicht aus der Gesellschaft zurück. Er nutzt die Erfahrungen der anderen in seinem gesellschaftlichen Leben und gibt seine Erfahrungen an die anderen weiter. Allerdings ist das gesellschaftliche Leben heute zum Teil mehr oberflächlich geworden. Es leben viele Menschen auf engem Lebensraum, aber sie wissen wenig voneinander. Sie verkehren gar nicht oder nur sehr wenig mit ihren Mitmenschen, weil sie sich für besser halten. Ihre mitmenschlichen Beziehungen sind oberflächlich und nur beschränkt. Dieser Zustand ist zu einer sozialen Störung im modernen Leben geworden. Er hat Folgen und lässt zum Beispiel Egozentrik und die Suche nach dem eigenen Vorteil überhand nehmen. Der Islam spornt zum gesellschaftlichen Leben an. Das Gesellschaftsleben übernimmt laut dieser Lehre eine dynamisch vitale Rolle. Jedes Mitglied in einer islamischen Gesellschaft sollte darum bemüht sein, den anderen einen Freundschaftsdienst zu erweisen und Gutes zu tun oder bei der Lösung von Problemen zu helfen. Der Prophet des Islams sagte darüber: Die höchste Klugheit besteht nach der Religiosität darin, den anderen Menschen Nächstenliebe zu erweisen und allen Gutes zu tun, ob sie gut oder schlecht handeln.
damit die Menschen enge und freundschaftliche Beziehungen untereinander pflegen und Verantwortung füreinander empfinden, hat der Islam ein festes Fundament für ihre Beziehungen gelegt. Eine der elementaren Losungen des Islams ist die Devise der Brüderlichkeit unter den Muslimen. In der Sure Hujurat, der Sure 49, wird verkündet, dass sich die Gläubigen einander Brüder sind. Gemäß diesem islamischen Grundsatz sind die Muslime ungeachtet von Rasse und Abstammung oder Sprache einander gleich, in welchem Teil der Erde sie auch immer leben. Diese enge Verbindung wird in der beeindruckenden Zeremonie des Hajjes, zu der sich Muslime aus aller Welt im Zentrum des vereinigenden Ein-Gott-Glaubens der Kaaba in Mekka versammeln, deutlich spürbar.
Der Islam betrachtet die Muslime als eine große Familie. Wenn ein Mitglied dieser großen Familie Probleme hat, so betrifft es auch die anderen Mitglieder. Gott hat sogar alle Menschen seine Familie genannt und gesagt, unter ihnen mag ich die am liebsten, die am liebevollsten zu den Menschen sind. Der Islam lehnt daher die Gleichgültigkeit gegenüber der Gesellschaft und ihren Mitgliedern ab. Der Islam gilt eine solche Unbeteiligtheit als Antiwert. Deshalb wurden die Menschen auf verschiedene Weise vom Islam aufgerufen, gegenüber den Mitgliedern der Gesellschaft und deren Schicksal Verantwortung zu spüren und einen wirksamen Beitrag zur Lösung ihrer Probleme zu leisten. In einem bekannten Wort des Propheten des Islams heißt es: Wer den Tag beginnt, ohne auf die Angelegenheiten der Muslime zu achten, ist kein Muslim. Um die Würde der Glaubensgeschwister zu wahren, ist die Beachtung einer guten Sitte und moralischen Grundsätze notwendig. Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, hat daher in seinen Erziehungs- und Rechtslehren auf solche Regeln hingewiesen. Er sagt: Das Recht deiner Glaubensgeschwister besteht darin, dass du dir von Herzen ihre Gesundheit wünschst und ihnen Freundschaft und Nächstenliebe zuteilwerden lässt. Mit den Schlechten sollst du Nachsicht üben und versuchen, in ihnen eine bessere Beziehung hervorzurufen. Du sollst um ihre Besserung bemüht sein und den Guten gegenüber sollst du dankbar sein. Ärgere und bekümmere sie, die Glaubensgeschwister, nicht. Wünsche ihnen das, was du dir selber wünschst, und befinde das für sie als schlecht, was du für dich selber als schlecht befindest. So bete für alle, hilfe allen und würdige jeden von ihnen entsprechend der Stufe, auf der er steht. Der Islam betont deshalb die guten Beziehungen zu den Mitgläubigen und die Beachtung ihrer Anliegen, weil er möchte, dass in der islamischen Gemeinschaft Sicherheit und vollständiges Wohl und gesunde Verhältnisse herrschen und dass niemand fürchten muss, in Wort und Tat schlecht behandelt zu werden. Er will auch nicht, dass jemandem im Geiste ein Unrecht geschieht. Was den Menschen vom Tier unterscheidet und über dieses stellt, so wie im Glanz und Entwicklung beschert, ist der Geist des Sichhelfens und der Zusammenarbeit. Eine höhere Entwicklung der Gesellschaft ist möglich, wenn unter den Menschen Vertrauen existiert. Der Heilige Koran hat daher in den Versen 11 und 12 der Sure Hujarat einige moralische Grundsätze hervorgehoben, durch deren Beachtung die Menschen sich zueinander so verhalten, dass sie gegenseitig ihre Würde bewahren und korrekte Beziehungen pflegen. Aufgrund dieser Verse müssen sich die Muslime schlechten Verhalten wie Verspotten, Beschimpfen, Verleugnen, Meckern, grundlose Verdächtigungen und Beitreten schlechter Eigenschaften enthalten, weil diese Eigenschaften nur Misstrauen in der Gesellschaft verbreiten und den gesellschaftlichen Beziehungen den Boden entziehen. Stattdessen sollen sich alle um gute moralische Eigenschaften bemühen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.